Also bitte Matthäus Kapitel 5 aufschlagen und heute beschäftigen wir uns mit Vers 8. Die Seligpreisungen, die Bergpredigt. Wir merken, wie wunderbar der Herr damals schon klar und deutlich das Evangelium verkündigt hat, in sehr kurze und prägnante Aussagen. Ich freue mich, dass wir heute zu einer Seligpreisung gekommen sind, wo wir auch eine wunderbare Herrlichkeit sehen, was wir in der Zukunft erwarten dürfen. Lass uns als erstes noch einmal kurz wiederholen, die geistlich Armen, ihrer ist das Reich der Himmel. Die Trauernden, sie werden getröstet werden. Die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Und die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie werden satt werden. Und letzte Woche, die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wie wir letzte Woche auch gemerkt haben, der Christ ist etwas, bevor er etwas tut. Und genau das ist, was der Unterschied ist zwischen lebendiger Glaube an Jesus und toter Religion. Tote Religion sagt, zuerst musst du was tun, dann bist du etwas. Jesus sagt, bevor du überhaupt etwas tun kannst, musst du jemand anders werden. Du musst ein neues Herz bekommen. Und interessant, dass auch heute unsere Seligpreisung sich damit auseinandersetzt. Und zwar, die reinen Herzens sind. Bevor wir die Seligpreisung lesen, eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar aus 1. Samuel, Kapitel 16. Damals gab es das Problem in Israel, dass der König Saul als König eingesetzt wurde. Er war vom Außen her sozusagen einer der größten Männer in Israel, größer als die anderen vom Gestalt her. Er war ein Benjaminiter, und er war einer, der tatsächlich wie ein König ausgeschaut hatte. Aber sein Herz war fern vom Herrn. Er wollte vor dem Volk angesehen werden. Er wollte eben seinen eigenen Weg gehen. Leider hat er sich so stark vor Gott versündigt, dass Gott ihn als König verworfen hat. Samuel, der auch König Saul zum König gesalbt hat, war dadurch sehr, sehr traurig. Der Prophet Samuel wollte nicht, dass dieses Gericht Gottes eintritt, aber er wusste, dass es sein muss. Dann hat Gott ihm eine Aufgabe gegeben. Hat dem Propheten Samuel gesagt, geh hin nach Bethlehem zu einem Mann, der heißt Isai, und dort wirst du den nächsten König Israels zum König salben. Als er dann nach Bethlehem gekommen ist, und wir alle, wenn wir das Wort Bethlehem hören, denken gleich an die Geburt Jesu, oder? Und genau deswegen, weil aus Bethlehem das Haus Davids entsteht. Aber der Prophet Samuel geht hin, spricht mit dem Vater Isai und sagt, hast du Söhne? Ja, er bringt seine Söhne her. Er fängt an mit dem Größten, den Ältesten. Und Samuel denkt in seinem Herzen, der muss es sein. Boah, der schaut ja richtig gut aus. Der ist stark, der ist alt, der ist erfahren. Also so viel steht nicht in der Schrift, aber so ungefähr. Aber Gott sagt, nein. Und schau, was Gott dann damals schon, als David, kurz bevor David zum König gesalbt wurde, was Gott den Propheten Samuel mitteilt. Schau nicht auf sein Aussehen. Das ist, was wir immer wieder tun als Menschen, oder? Und du sagst, ja, aber was sollen wir sonst tun? Ich kann nur das sehen, was draußen ist. Stimmt, aber denken wir noch weiter. Überlegen wir noch kurz, was Gott uns sagen möchte. Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs. Wuchs, also wie sagt man das Wort? Wuchs, ja. Spannend, denn ich habe ihn verworfen. Jetzt nicht für sein Heil oder irgendwas, nur er ist nicht jetzt der Auserwählte zum König. Okay? Als König ist er verworfen. Er soll nicht der nächste König sein. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Der Herr sieht das Herz an. Das ist einerseits eine große Ermutigung, weil wenn du mich anschaust und vielleicht dich selbst auch so, boah, bin ich froh, dass der Herr nicht das Äußerliche anschaut, weil dann wäre ich auf jeden Fall verloren. Ich habe nichts anzubieten. Ich habe weder Muskeln, noch bin ich besonders hübsch oder fesch. Ich bin nicht schnell. Was bin ich äußerlich? Ich bin einfach ein ganz gewöhnlicher, durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Mann. Da bin ich froh. Aber wenn wir da ein bisschen tiefer denken, aber der schaut mein Herz an. Oh. Wenn ich äußerlich durchschnittlich oder unterdurchschnittlich bin, wie geht's mir, wenn er mein Herz anschaut? Wie geht's mir vor Gott, wenn er sieht, was ich denke, wenn er sieht, was meine Ziele sind, wenn er sieht, welche Prioritäten ich setze, wenn er sieht, was ich liebe und was ich nicht liebe, wenn er sieht, was mein Leben beherrscht? Oh. Wie stehe ich vor einem dreimal heiligen Gott, wenn er alles über mich sieht und kennt? Nicht nur das, was die Menschen sehen, sondern das, was ich sogar in meinem stillen Kammer zu Hause heimlich tue, wo niemand sonst dabei ist. Einerseits merkt man, eigentlich macht das noch viel mehr Sorgen, wenn wir das korrekt beurteilen. Unser Sündenfaktor heute, oder warum wir solche Aussagen, wie der Herr uns das sagt, wozu brauchen wir das, was ist in uns falsch, dass der Herr eigentlich korrigieren möchte? Sünde, wie gesagt, ist das, was eben das Ziel verfehlt. Es ist nicht nur die große Sache, es ist alles, was nicht heilig ist vor Gott, das vollkommene Ziel der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes verfehlt. Warum brauchen wir solche Aussagen wie heute? Weil Menschen leben, als ob Gott nicht da wäre. Sie sehen Gott gar nicht. Du sagst, na, ich sehe Gott überall. Dann freue ich mich, das ist wunderbar. Aber überleg dir, wie oft in deiner Vergangenheit hast du Dinge getan, hast du Ziele eigentlich vorgenommen und kein einziges Mal hast du die Frage gestellt, was denkt Gott drüber? Wie sieht Gott die Situation? Ehrt das jetzt Gott? Ist Gott damit wirklich nicht nur einverstanden, sondern macht es Gott eine große Freude, dass ich dieses Ziel jetzt angehe oder diese Sache jetzt tue oder so denke oder so handle? Es ist in uns, das ist das Wesen der Sünde tatsächlich, dass wir unseren eigenen Weg gehen und Gott ignorieren und ihn ausblenden. Der Herr will, dass wir ihn sehen. Der Herr will, dass wir tatsächlich Gott in unserem Alltagsleben genießen dürfen, mit unserem Schöpfer in Gemeinschaft leben. Und es gibt tatsächlich nichts Schöneres, als mit dem Herrn gemeinsam das Leben anzugehen und jeden täglichen Schritt zu tun, die er uns gibt. Was ist dann dafür tatsächlich notwendig? Diese Bibelstelle, Jesus selbst sagt uns, was die Voraussetzung ist, um Gott überhaupt sehen zu können. Und das ist ein reines Herz. Unser Fazit heute ist, ein reines Herz sieht Gott heute in allem und wird in der Zukunft Gott in seiner Herrlichkeit sehen. Wenn du Jesus kennst, wenn du ein reines Herz hast vor Gott, dann siehst du tatsächlich Gott in alles. Du willst auch Gott sehen. Bist du perfekt in dieser Sache? Nein, du merkst immer wieder, jetzt habe ich wieder nicht. Aber in deinem Herzen ist dieses Verlangen danach, ich will Jesus folgen. Ich will ihn in meinem Alltagsleben dabei haben. Ich will ihm dienen. Ich will nicht einfach passiv mein Ding machen, wie ich vorher das war, als bevor ich zum Glauben gekommen bin. Gott habe ich gar nicht gesehen in meinem Leben. Jetzt sehe ich Gott. Und eines Tages in der Zukunft werde ich ihn nicht nur im Glauben sehen, ich werde ihn mit meinen Augen sehen. Und das steht sicher und fest. Lass uns gemeinsam unsere Seligpreisung noch einmal, wie wir bis jetzt gemacht haben, gemeinsam lesen. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Amen. Lass uns noch mal kurz beten. Vater, wir sitzen hier in diesem Raum und haben gerade aus deinem Wort gelesen. Wir haben eine Aussage gelesen, die unser Herr Jesus vor circa 2000 Jahren gesagt hat. Und diese Aussage, diese Worte stimmen genauso heute wie damals, wie sie eigentlich immer waren. Aber lasst uns heute offene Augen haben, um zu sehen, was du uns aus deinem Wort zeigen möchtest, damit wir voller Freude und Motivation und Dankbarkeit nach Hause gehen können, weil wir dich sehen und weil wir deine Gnade erkennen und erleben und mit dir im Reinen sind, so wie wir heute in diesem wunderbaren Zeugnis gehört haben. Was für eine Gnade zu wissen, ich bin bereinigt, ich bin rein vor Gott von meinen Sünden. Herr, lass uns alle das erkennen und im Glauben annehmen und in dieser Wahrheit leben, Tag für Tag. Hilf mir heute, Herr, dein Wort treu und klar zu verkündigen. Nimm alles weg, was nicht hilfreich ist, aber lass das, was du für jeden Zuhörer, ob hier vor Ort oder in der Live-Übertragung, das, was du vorhast, das gehört wird, wahrgenommen wird, lass das bitte nicht wegen Blindheit nicht gesehen werden. Wir bitten dich, Herr, im Namen Jesu. Amen. So, heute wollen wir, wie immer, drei Fragen angehen. Das ist ja irgendwie, wenn ich es vier machen würde, glaube ich, würdet ihr alle umfallen. Oder wir denken, was ist da los? Der Stern ist krank. Aber wir haben drei Fragen heute. Was genau ist das Herz des Menschen? Was genau ist ein reines Herz? Und wie und wann wird Gott gesehen? So, wir fangen an mit unserer ersten Frage eben. Und zwar, was genau ist das Herz des Menschen? Ich möchte hier jetzt nicht extrem viel Zeit verbringen, aber wir sollen schon verstehen, was das eigentlich ausmacht. Weil die Stelle sagt, dass wir glückselig sind, die reinen Herzens sind. Und wenn wir gar nicht mal wissen, was jetzt rein sein soll, dann können wir auch nicht uns selbst überprüfen und die Fragen angehen, die so wichtig sind. Das Herz ist an sich eben das Zentrum der menschlichen oder des menschlichen Wesen und Persönlichkeit. Aus deinem Herz entsteht, wer du bist und was du tust. Dein Herz ist, wer du bist. Sprüche 4, Vers 23 sagt, mehr als alles andere, das ist schon was, wenn eben Salomo das sagt, mehr als alles andere. Okay. Priorität Nummer 1, ganz hoch. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Bewahre dein Herz. Warum? Denn von ihm geht das Leben aus. Wie oft kommt es vor, dass wir irgendetwas oder irgendjemanden unser Herz geben, unser Herz schenken und diese Sache, dieses Ziel oder diese Person verherrlicht Gott nicht. Gott ist nicht im Bild. Und wir geben und schenken diese Situation, diese Person, diese Sache, Vorhaben, Mammon, was auch immer, unser Herz. Und dafür leben wir dann, weil unser Herz da voll und ganz hingegeben ist in diesem Bereich und wir ignorieren die anderen Dinge und Gott ist nicht im Bild, wir sehen ihn gar nicht. So, als erstes, welche Bestandteile hat das Herz des Menschen? Und ich habe die jetzt nicht auf dem PowerPoint, aber es ist nicht schwierig. Intellekt, Willen und Emotionen. Okay, was du denkst, was du verstehst, was du kennst, was du gelernt hast, dein Intellekt ist auch ein Teil deines Herzens. Du musst denken, du musst Schlüsse ziehen. Du musst eben Dinge lernen. Das ist ein Teil von wer du bist. Und auch daraus entsteht, welche Entscheidungen du triffst. Dein Intellekt, dein Willen. Was tust du mit dem, was du gerade gelernt hast und verstanden hast? Wie entscheidest du dich tatsächlich? Und natürlich zum Dritten auch unsere Emotionen gehören auch dazu. Was ich fühle, die Eindrücke, die ich habe. Alles ist da miteinander verbunden. Weil was du denkst, und wie du dich entscheidest, hat sehr, sehr oft extreme Auswirkungen auf, wie du dich fühlst. Und es stimmt tatsächlich, dass wenn du ungehorsam bist und ein schlechtes Gewissen hast, fühlst du dich Schlecht. Wenn du aber in Demut und mit Unterordnung vor dem Herrn und seinem Wort, auch wie wir auch heute gehört haben, so wunderschön, das Prozess, das Gott eben tut in unserem Leben, wo er unsere Augen aufmacht, wo wir anfangen, Gott mit unserem ganzen Herzen zu suchen, und auf einmal sieht man, okay, jetzt weiß ich, wer Gott ist, und ich sehe ihn, und ich will, unser Wollen, ja, unser Wille, ich will ihn nachfolgen, weil ich verstanden habe, wer er tatsächlich ist. Und die große Freude und dieser Frieden, das da hineinkommt in einem Leben, durch diese Gnade. Es ist spannend, dass meistens Intellekt haben wir kein Problem damit und verstehen, dass das uns ausmacht, was ich weiß, was ich gelernt habe, was ich kann und so weiter. Ja, das bin ich. Und viele Leute messen sich selbst sogar daran, wie viel sie wissen. Also du kannst mit Akademikern reden, Intellektuellen reden, und sie können wirklich wunderbare Dinge erklären, wirklich sehr interessante Sachen betonen. Wie einer meiner Professoren scherzhaft einmal gesagt hat, der war jetzt nicht in einer sündhaften Art und Weise intellektuell, aber er war einer, der sich viel beschäftigt, und er hat gesagt, ich habe schon mehr vergessen, als was ihr jemals gelernt habt. Und ich denke, okay, danke, ich bemühe mich. Intellekt ist etwas, wir verstehen das, das hat mit uns zu tun. Aber, und Emotionen, wir sind sehr oft mit Emotionen verbunden. Wir denken, ja, ich fühle das und ich erfahre das und boah, ich fühle mich glücklich und ich fühle mich. Aber dann Willen, ja, was hat das mit mir zu tun? Aber das Spannende ist, dass unser Wille eigentlich zeigt, wo unser Herz tatsächlich landet. Weil, wie ob wir bereit sind, aus dem, was wir gelernt haben und was wir wissen, die Wahrheit ist, dann auch unser Wille einzusetzen. Ob wir uns danach fühlen oder nicht, zeigt, ob wir wirklich Gott lieben und ob wir ihm wirklich folgen. So wie ein Kind. Wenn du jetzt dein Kind als, was weiß ich, 8-jähriges Kind, 9-jähriges Kind sagst, jetzt sollst du dein Zimmer aufräumen. Und dein Kind sagt dir, danke, Papa, ich habe es verstanden. Ich sehe das, dass du das möchtest. Und ich warte, bis ich das Gefühl habe, dass ich das tun soll. Ich warte, bis diese Aussage, die du mir gegeben hast, bis das mich so überwältigt, dass ich nichts anderes tun kann, als mein Zimmer aufzuräumen. Weil wenn es nicht von meinen Gefühlen her ist, dann ist es nicht echt. Was würdest du da als Vater sagen? Du würdest sagen, Sohnemann, räum dein Zimmer ab, sonst gebe ich dir ein Gefühl. kein irgendwas für 3 Monate. Weißt du, alle 3 sind ein Teil des, wer wir sind. Und wenn wir lernen, dann müssen wir um das, was wir gelernt haben, auch anwenden. Das ist ja deutlich und klar. Das ist unser Herz. Was steht in meinem Herzen? Intellekt, Willen und Emotionen. Unser Herz besteht aus alle 3 Bestandteilen. Alle 3 gehören dazu, dass wir den Herrn folgen oder nicht. Wenn wir mit Intellekt und Emotionen ihn folgen, aber nicht mit unserem Willen, dann folgen wir ihn nicht. Oder wenn wir nur mit unserem Willen und Intellekt, aber wir sind so hart und gefühllos in unserem Umgang mit dem Herrn Jesus und werden nie berührt in unserer Seele, dann folgen wir ihn nicht. Wir kennen ihn auch nicht. Wenn wir mit unserem Willen und Emotionen mit voller Begeisterung ihn folgen wollen, aber keine Ahnung überhaupt haben, wer er ist und was er will von uns, dann haben wir auch nicht wirklich ein Herz für den Herrn. Alle 3 sind wichtig, alle 3 gehören dazu. Jesus sagte dann eben, genau das. Glückselig sind die reinen Herzen, sind das in ihrem Herzen, ihr Intellekt, ihr Willen und Emotionen alle rein sind. Wie wichtig war das Herz in der Lehre des Herrn Jesus, wenn man seine Gesamtlehre betrachtet? Und du merkst, genau das ist, was er tadelt, als er gegen die Pharisäer gesprochen hat. In Matthäus 23, Vers 25 steht, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig, also in eurem Herzen, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige, noch einmal ein reines Herzens, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Der Christ ist zuerst etwas innerlich, er wird verändert, bevor er etwas tut. Es geht vom Wort her, ist die Reihenfolge, zuerst neues Herz, dann neues Leben. Nicht Werke, damit du vor Gott bestehen kannst. Wir sehen das sogar im Alten Testament, dass Gott immer wieder sein Volk eben dazu aufgerufen hat. In 1. Mose Kapitel 6 und Vers 5, das geht jetzt zurück vor das Volk Israel, da gab es überhaupt kein Israel. Und das ist eben direkt vor dem Sintflut. Und er schaut die gesamte Menschheit an damals. Und in Vers 5 sagt 1. Mose 6, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. So, da hast du wieder Intellekt, Willen und Emotionen, durchdrungen nur böse. Da steht er, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Das ist spannend, oder? Dass Gott spricht von seinem eigenen Herzen, seinem eigenen Intellekt, seinem eigenen Willen, seinen eigenen Emotionen. Wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Okay? Dein Herz soll und darf mit dem Herz Gottes verbunden sein. In einem reinen, gesunden Beziehung. Wunderbar ist das. Ist interessant, wenn du jetzt in einem Bibel-Computerprogramm das Wort Herz hineingibst auf, ich habe es auf Englisch gemacht, aber es ist 58 Mal kommt es vor, einer der Bücher, wo es am meisten vorkommt, ist das Buch Jeremia. Der Prophet Jeremia, der weinte, der eine aussichtslose Aufgabe bekommen hat, das Volk Israel dazu aufzurufen, Buße zu tun und Gott neu nachzufolgen. Und er spricht immer wieder vom Herzen. Jeremia 4, Vers 14 möchte ich erwähnen heute. Wasche dein Herz rein von deiner Bosheit, o Jerusalem, damit du gerettet wirst. Wie lange sollen deine heillosen Pläne in deinem Herzen bleiben? Diese Aussage, diese Frage stelle ich uns heute. Sind wir auch bereit? Wenn du das hörst, in deinem Herzen entsteht dieses Wunsch, dieses Verlangen danach, ja, ich will ein reines Herz vor Gott haben. Ich will dem Herrn in allem, was ich tue, eben ehren. Ich will mein Herz rein haben vor Gott. Dein Herz ist, wer du bist. Gott will, dass du ein reines Herz hast. Also, was ist dann genau ein reines Herz? Wir müssen natürlich als erstes mit dem Wort rein anfangen. Was ist Reinheit? Reinheit, ich möchte drei Facetten von Reinheit hervorheben heute. Diese Reinheit ist, wie gesagt, aus Matthäus 23 etwas viel mehr als bloß eine äußerliche Reinheit. Also nicht das, okay, ich bin rein, ich habe geduscht, also ich habe Deo jetzt verwendet, ich bin nicht schmutzig. Also das ist eine äußerliche Art Reinheit. Und man könnte schon sagen, dass das ein Teil davon ist. Es ist wie Lauterkeit. Es ist eine keine fremde, schmutzige ja, Dinge sind auf deinem Körper. Aber es ist viel mehr als das. Wenn du das Wort verwendest, ist es so wie Gold. Ein reines Gold ist dann nicht gemischt mit irgendwelchen minderwertigeren Metalle. Es ist rein und pur, es ist lauter. Und es ist wirklich eine wunderbare Reinheit da. Und natürlich, je reiner, desto wertvoller ist Gold. Es ist aber auch, hat mit Vollständigkeit zu tun. Und du sagst, Reinheit, Vollständigkeit. Ja, so das ist das, was eigentlich reine oder ursprünglich gedacht war. Es ist vollständig. Es ist nicht geteilt. Es fehlt nichts hier. Es ist alles vorhanden. Und es ist auch eigentlich mit moralischer Unbescholtenheit zu tun. Es gibt auch dieses tadellose Charakter dazu. Es ist rein. du würdest jetzt auch nicht einen Schluck Wasser trinken, wo nur ein bisschen Gift drin ist. Du sagst, ja, aber es ist nicht viel. Ich sage, nein, aber es ist nicht gesund, es ist nicht rein. Oder du, ich habe es überlegt, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber ich habe mir überlegt, heute ein Sakko oder ein Hemd zu tragen, wo irgendwo ganz auf das drauf ist, irgendein riesiger Fleck, aber nur an einer Stelle, irgendwas ganz Ekliges. Keine Ahnung, vielleicht das Gelbe vom Ei. Also irgendwas da und man sagt, hey, du hast, so was ist ja nur der kleine Fleck, das ist überall sonst ganz rein. Ich sage, ja bitte. Oder hast du mal, Grace und ich haben das genossen bei meinem Geburtstagsparty, ich habe Feier bei uns zu Hause, ich habe irgendein Stück irgendwas gegessen und dann hier unten ist irgendwas auf mein Kinn gekommen und ich habe es nicht gemerkt. Und sie hat gesagt, Stan, du hast was auf deinem Kinn. Ich meine, schau, das ist ziemlich klein. Also der ist ja gar nicht mal so groß, mein Kinn. Und ich so, wir könnten sagen, ja, aber ich schau mein ganzes Körper an, das ist nur dieses kleine Fleck, ich bin ja eh sauber. Aber das stört. Warum? Das ist kein Effekt. So, da habe ich mein Serviette genommen und habe es dann hier oben. Dann war es hier. Und sie hat gelacht. Sie sagt, Stan, jetzt ist es da oben. Okay, tut mir leid. So, dann muss man reinigen. Okay, so, es ist tadellos. Du willst nicht einfach 99% rein sein. Es ist eh nur mein Kinn, alles andere ist sauber. Reinheit oder wirklich diese Art von Reinheit ist etwas, das hundertprozentig ist. Und das ist Reinheit, Punkt. Okay, das kann man jetzt nicht anderes sagen. Also Reinheit ist an sich die Trennung von allem Negatives, Fremde oder Schmutziges, vollständiger Fokus auf Gott, moralisch tadellos zu sein. Das ist, was es bedeutet, rein zu sein. Man könnte ein anderes Wort verwenden, und zwar heilig. Getrennt von allem, was sündig ist, von allem, was nicht Gott entspricht. Und wenn wir das sagen, das Wort rein mit heilig verändern und sagen, glückselig sind die heiligen Herzens, oh, dann denken wir auf einmal in eine ganz andere Richtung, oder? Wer kann das? Wer soll das? So, gehen wir es ein bisschen genauer an. Was wäre ein schmutziges Herz dann? Weil wir reden von Herzen, nicht von einem Kinn oder Gesicht oder Körper. Was ist dann ein schmutziges Herz? Die Quelle der persönlichen Sünde ist unser Herz auch. Woher unsere böse Gedanken, Taten und Einstellungen herkommen, ist unser Herz. Niemand darf sagen, der Grund, warum ich sündige, ist, weil ich nichts dagegen tun kann. Ich bin hilflos ausgeliefert, ich kann nichts dafür. Und das ist eine Lieblingsausrede. Ich kann nicht. Und die Antwort darauf ist Blödsinn. Blödsinn. Punkt. Du willst nicht, weil Intellekt und Emotionen sind richtig, aber Wollen ist nicht vorhanden, ist weg. Ich will meinen Weg gehen. Und die Ausrede ist dann, ich kann nicht. Die Antwort ist nein, du kannst. Vor allem, wenn du Jesus kennst. Du kannst. Okay? Ein schmutziges Herz, aus unserem Herzen steht Sünde. Jeremia noch einmal sagt in Kapitel 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Gott sieht, Gott richtet und er wird gerecht richten. Er ist der Richter. So, was ist ein schmutziges Herz? Es ist ein Herz, das den eigenen Weg gehen will, aber das Herz verleitet uns sehr oft. Matthäus 15, Vers 17 sagt uns auch, was ein schmutziges Herz tut. Und ja, der Herr Jesus redet hier in einer wirklich sehr guten Art und Weise, um zu erklären, was am wichtigsten ist wieder. Begreift ihr noch nicht? Also das ist der Herr Jesus wieder. Noch einmal, okay, fangen wir von vorne an. Begreift ihr immer noch nicht? Er spricht die Pharisäer an. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Okay, so ganz kleine Biologie-Lektion hier. Was passiert, wenn ich etwas esse? Und er sagt, es ist ein ganz natürliches Prozess. Das ist, was passiert. Vers 18 dann sagte, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Was du sagst, wie du redest. Interessant, dass in Jesaja 6, als Jesaja Gott gesehen hat, er sagte nicht, ich bin ein Mann mit schlechten Taten. Er sagte, ich bin ein Mann, ich verstumme. Ich kann nichts sagen, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Aus unserem Herzen entsteht das, was wir sagen, und was wir sagen, widerspiegelt unser Herzenszustand. Und das, er sagt, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Wieder das Äußerliche ist nicht das Ziel. Jetzt verstehe das nicht falsch, damit sagt der Herr Jesus nicht, du sollst einfach mit dreckigen Händen ständig essen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, diese Pharisäer waren auf das Äußerliche fokussiert. Du musst diese Ritualen, dieses Ritus durchmachen und dann bist du gerecht und gut vor Gott. Aber innerlich waren sie voll mit Sünde und Schmutz. Also ein schmutziges, verdorbenes Herz ist ein Herz, das mit Sünde Kompromisse schließt. Es ist nicht lauter, es ist nicht rein vor dem Herrn. Eine geteilte Haltung hat dieses schmutzige Herz zwischen Gerechtigkeit und das Böse. Es ist nicht vollständig auf Gottes Seite. Ein schmutziges Herz ist nicht moralisch tadellos, sondern geht den eigenen Weg. Relativiert Sünde und gibt eine Ausrede dafür. Und sagt, du, das passt schon, das ist gar nicht so schlimm wie der da drüben. Nein, das ist ein schmutziges Herz. Das ist, wo Emotionen, Willen und Intellekt, was ich kenne und verstehe, nicht Gott voll und ganz untergeordnet ist. Die Probleme dieser Welt gehen alle auf ein böses und trügerisches Herz der Menschen zurück. Das Herz der Menschen, also des Menschen, ist von Natur aus böse und schmutzig. Und es ist ein grundlegendes Problem. Wenn du dann denkst, was ist ein schmutziges Herz, dann schaust du auf dich selbst und du sagst, uff, ja, das ist eigentlich, was ich in meinem Herzen auch habe. Ich denke, Krankheiten sind immer wieder so ein interessantes Beispiel für Sünde. Und ich habe ein bisschen diese Woche, wenn es eine Krankheit angeschaut. Und es heißt Tollwut. Ich habe persönlich noch nie irgendeine Erfahrung mit Tollwut gehabt. Aber Tollwut ist etwas, das man schon, wovon man schon lange weiß. Und es ist eine sehr tödliche und schlimme Sache. Aber es fängt sehr langsam an. Ich habe jetzt aus Wikipedia Folgendes. Tollwut ist eine seit dem Altertum bekannte akute Infektionskrankheit durch das Rabies-Virus, die bei gleichwarmen Tieren eine tödliche Gehirnentzündung verursacht und in der Regel durch den Biss eines tollwutkranken Tieres übertragen wird. Es hat eine Inkubationszeit. Wir sind alle bewandert in diesen Wortschatz, oder? Mit unserer Virus-Erfahrung in den letzten Jahren. Auch Tollwut hat eine Inkubationszeit. Es hängt auch von der Lokalisation der Bissstelle, der Virusunterart und dem Immunsystem des Betroffenen ab. Diese Inkubationszeit kann sehr kurz sein. Es beträgt meist zwischen 2 und 3 Monate, aber es kann sogar viel länger sein oder viel kürzer. Es gab auch Erfahrungen mit Inkubationszeit von 5 Tagen. Du wirst gebissen von einem tollwutigen Fuchs oder Hund oder irgendein warmblutiges Tier. Was tust du? Heute gibt es eine Impfung, eine Behandlung, wenn du es früh genug erwischst. Wenn du es zu spät erwischst, ist eine sehr, sehr ernste Situation. Was dann passiert, ist, dass du zuerst mit Schmerzen an der Bissstelle eben anfängst. Und dann verlierst du gerade dort auch überhaupt dein Gespür. Du spürst dann gar nichts mehr an dieser Bissstelle. Danach steigert sich das in die Zentralnervensymptome wie Lähmungen, Angst, Verwirrtheit, Aufregung, weiter fortschreitenden zum Delirium, zum anormalen Verhalten, Halluzinationen und Schlaflosigkeit. Als das Tier erst angesteckt ist, merkt man nicht, dass das Tier krank ist. Aber diese tödliche Krankheit im Körper breitet sich aus, bis zum Schluss das Tier oder im schlimmsten Fall der Mensch einen qualvollen Tod erlebt. Warum erwähne ich jetzt Tollwut? Sünde in unserem Herzen ist auch so was Schlimmes. Wir vergleichen Sünde als Schmutz, wie wenn ich jetzt auf mein Gesicht Eier habe. Und ich verstehe das, aber es ist falscher Vergleich. Du solltest das mit Tollwut vergleichen. Du solltest damit etwas wirklich in deinem Leben vergleichen, das dich schmerzhaft, qualvoll zerstört, langfristig gesehen. Gott will, dass du ein reines Herz hast, nicht ein schmutziges Herz. Das ist, was der Herr möchte. Ein schmutziges Herz, du schaust hinein und du sagst, boah, das bin ich. Aber was ist ein reines Herz dann? Was ist ein reines Herz? Wieder Intellekt, Wille und Emotionen sind Gott voll und ganz gegeben, untergeordnet. Ein reines Herz ist ein Herz, das wie im Psalm 24, Vers 4 steht, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz hat, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Das ist, wer gerecht ist. Ein voll hundertprozentig heiliges Herz vor Gott. Du schaust das an, sowohl in Position, in meiner Rechtfertigung, auch im Lebenswandel, Heiligung, steht die Heiligkeit Jesu im Mittelpunkt. 100%. Nicht 99,99999%. 100%. Das ist, warum wir uns nicht mit den Nachbarn vergleichen sollen, sondern mit Gott selbst. Und das bringt uns dann zu unserer letzten Frage, wenn wir das Thema reines Herz anschauen. Wie bekommt man ein reines Herz? Okay? Wie? Du hast dein schmutziges Herz jetzt verstanden, das ist Sünde, durchdrungen vor Sünde, das uns alle zerstört. Wie bekommt man dann ein reines Herz? Ich weiß, dass ein reines Herz ist 100% heilig. Wie kriege ich das? Ich schaue mein Herz an. Und noch einmal sehen wir in dieser Stelle, dass der Herr Jesus schon wunderbar erklärt hat, wie man dieses reine Herz bekommt. Und das, was heute angesprochen wird, eben darauf aufbaut, was bis jetzt schon gesagt wurde. Er spricht erst jetzt ein reines Herz an, weil er die Vorbereitung dafür schon gemacht hat, schon vollendet hat. Wir haben schon gesehen, dass der geistlich Arme wird das Reich des Himmels sehen. Die Trauernden werden getröstet, die Sanftmütigen werden das Land erben. Wer hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, wird satt. Und letzte Woche die Barmherzigen, die werden Barmherzigkeit erlangen. Und heute ist dann die reinem Herzen sind, werden eben vor dem Herrn bestehen. Du siehst einfach diese Realität. Die werden Gott sehen. Es ist interessant, dass diese Seligpreisungen, ich weiß nicht, ob ihr das rote Punktchen jetzt sehen könnt, aber Barmherzigkeit passt zu die geistlich Armen dazu. Das sind so Parallelen, die da entstehen jetzt. Höhepunkt, glaube ich, habe ich schon erwähnt ein paar Mal, ist diese vierte. Die ersten drei bereiten uns dafür vor, dass wir hungern und dursten nach Gerechtigkeit und dann werden wir satt, wie in der Gerechtigkeit Jesu, durch sein Werk am Kreuz. Und danach dann barmherzig. Warum bin ich barmherzig? Ich bin gerecht in Christus. Ich bin barmherzig, weil ich selbst verstehe, wie geistlich arm ich bin und wie geistlich arm mein Gegenüber ist. Und das, weil ich jetzt Barmherzigkeit bekommen habe, will ich auch Barmherzigkeit an andere Menschen weitergeben. Das ist Matthäus 18, Vergebung, Barmherzigkeit. Was ist dann jetzt das Gegenteil von eben reinem Herzen? Und das Spannende ist, wir gehen die Liste durch. Die Trauernden, das ist die Grundlage für ein reines Herz, oder? Das macht ja Sinn. Das sehen wir sogar in der Schrift. Du wirst erst dann zu Jesus hinkommen und um ein reines Herz bitten, wenn du über deine Sünde trauerst. Du wirst erst dann nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, wenn du verstanden hast, wie schlimm deine Sünde ist. Das ist wie Tollwut, nicht? Es ist toll. Ich genieße meine Sünde so sehr. Ich fühle mich so wohl in meiner Sünde, bis ich qualvoll daran sterbe. Oder die Menschen, die ich durch meine Sünde jetzt kaputt mache, qualvoll sterben daran. Der Herr Jesus sagt, wenn du über deine Sünde trauerst und du siehst, wie schlimm es dir geht, komm zu mir, bitte um Vergebung, bitte um Reinigung und du wirst ein reines Herz bekommen. Das ist, was wir genauer anschauen wollen jetzt. Rein im Herz sein ist eben das, was passt als Auswirkung zum Trauern über Sünde. Man erlebt biblische Buße und gottgewollte Trauer über die Sünde und unternimmt im Glauben und durch die Gnade Gottes etwas gegen diese eigene Sünde. Erstmals, um diese Gerechtfertigung zu haben, oder? Das ist, errettet zu werden. Herr, vergib mir meine Sünde und nimm mich an. Aber dann in der Heiligung. Herr, es reicht nicht einfach, dass ich eines Tages eben errettet bin und nicht in der Hölle komme. Ich will heute alles dir zur Ehre tun. In meinem praktischen Alltagsleben. Und ich will nicht passiv in dieser Arbeit sein. Ich muss und will aktiv dir dienen. Dir zur Verfügung stehen in allen Facetten meines Lebens. Untadelig in Willen, in Emotionen, Willen und Intellekt. Nicht nur, ich habe viel verstanden, wie wir schon oft gesagt haben, nirgendwo in den Seligpreisungen steht, glückselig sind die Intellektuellen, die viel wissen. Es gibt extrem viele Menschen, die sehr viel wissen, aber ihr Leben ist eine einzige Katastrophe, wenn es um Hingabe geht, um Reinheit vor dem Herrn geht. Und wenn dieses Wissen nichts ändert in meinem Leben, dann muss ich zwei Fragen stellen. Die erste ist, kenne ich Jesus überhaupt? Und die zweite ist, welche Sünden in meinem Leben habe ich über Gott gestellt, damit ich nicht ihm folgen will? Bevor wir den dritten Punkt betrachten, möchte ich ein paar Bibelstellen. Wenn ihr Zettel habt, bitte schreibt die auf. 1. Korinther 7, Vers 10. Paulus spricht die Korinther an und eigentlich erklärt, wie sie echte, wahre Buße, Umkehr, Veränderung erlebt haben. Und er sagt, denn die gottgewollte Betrübnis, 2. Korinther 7, Vers 10, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Sie haben sich selbst bestraft, nicht Gott hat sie bestraft. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Das ist ein Herz, das rein ist vor Gott. Ein Herz, das Gott gefallen will in jedem Bereich, der trauert über die eigenen Sünden und daraus nicht nur im Intellekt und Emotionen, sondern auch mit dem Willen sich entscheidet, dagegen das zu unternehmen, was notwendig ist, damit man rein ist, damit man in jeder Hinsicht beweisen kann, dass man in dieser Sünde, in dieser Sache rein ist. Vielleicht gibt es dann einer, der sagt, ja, aber ich kann nichts dafür, dass ich ein sündiges Herz habe. Wie ist es, dass Gott dann von mir verlangt, dass ich ein reines Herz habe? Und das ist das Spannende am Evangelium. In Römer Kapitel 5 wird wunderbar erklärt, dass genau das ist so. Du bist mit Tollwut geboren worden. Du bist mit Sünde geboren worden. Sag, was? Wie ungerecht. Ich habe ja nichts gemacht und jetzt kriege ich das. Ja, du hast es von, wenn man es zurückverfolgt, du hast es von Adam geerbt. Römer 5 sagt, also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam. Du und ich sind sündig, nicht weil wir uns dafür entschieden haben, obwohl wir uns sehr, sehr oft für Sünde entschieden haben. Das ist nicht, wo es herkommt. Es kommt deswegen her, weil wir die Sünde von Adam wurde uns zugeschrieben. Und du sagst, wow, das ist ja ungerecht, ich habe nichts gemacht. Es ist nicht ungerecht. Römer 1 sagt eben, dass es das Evangelium ist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Gnade Gottes, dass er das so gemacht hat. Glaubst du wirklich, dass wenn du dann mit so einem reines, unbescholtenes Zeugnis dann geboren wirst, dass du in dieser sündhaften Welt tatsächlich schaffen würdest, bis am Ende deines Lebens fehlerfrei, sündenfrei zu leben? Glaubst du das? Nein, aber der Grund, Gott hat vorweggenommen und sagt, okay, du wirst als Sünder geboren. Und warum? Warum? Weil deine Sünde dir zugeschrieben wurde als neugeborenes Kind. Das ist schlecht ausgedrückt. Als ein Baby, das gerade neu geboren wurde. Du brauchst dann eine richtige neue Geburt. Und Römer 5 sagt es dann weiter, das ist wunderschön. So kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, das ist Jesus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Du hast nichts getan, um sündig geboren zu werden. Du bist so geboren. Du kannst aber auch nichts tun, um gerecht zu werden. Du darfst das einfach als Geschenk, als Gnade Gottes im Glauben annehmen. Und was tut Gott? Er schreibt dir diese Gerechtigkeit zu. Wie kriegst du ein reines Herz vor Gott? Nicht indem du schaust, was ist ein reines Herz, und jetzt mit Disziplin und mit wirklich Hingabe werde ich schauen, dass ich nicht mehr sündige. Du bist aber schon ein Sünder. Du brauchst eigentlich Reinigung. Du brauchst, dass der Herr Gott ein Wunder in deinem Leben tut. Du brauchst, dass dieses Tollwut-Virus aus deinem Körper voll und ganz weggenommen wird, zerstört wird. Der Einzige, der das tut und tun kann, ist Jesus. Johannes 1, 8 und 9 haben wir heute in einem Zeugnis gehört. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Reinigt von aller, nicht von mancher, nicht von ein paar, die besonders schlimm sind. Voll und ganz rein durch Jesus. Das ist die Reinheit, die wir brauchen und die Reinheit, die er uns gibt. Er bittet uns einfach, dass wir es annehmen im Glauben, dass wir genau das tun, geistlich arm sind, trauern und erkennen, ich bin dem Herrn untergeordnet. Ich gehe nicht meinen Weg, sondern ich will Gottes Weg gehen und hungern und dursten nach Gottes Gerechtigkeit. Und dieser Hunger und Durst, diese Suche danach, das wird der Herr auch befriedigen. Er wird diese Suche stillen in Jesus. Wir haben gehört heute, wie ein Prozess da war und dieses Prozess ist so wichtig. Gib nicht auf. Aber der Zeit und der Punkt wird irgendwann mal kommen, wo du dann einfach sagen musst, Herr, ich habe es begriffen. Du willst schlicht und einfach, dass ich aufhöre zu versuchen, in eigener Kraft das Leben zu leben, meine eigene Gerechtigkeit irgendwie zu bilden und mich voll und ganz 100% auf dich zu verlassen. In meine Position vor dir und auch in meinem Alltagsleben. Alles sollst du übernehmen, Herr. Du bist der Herr. Jakobus 4 spricht Gläubigen an und tadelt Gläubige. Jakobus 4, Vers 4 sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Feind der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wer sich ein Freund der Welt sein will, Ich hab neue Brille, ich muss das richtig lesen jetzt. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Du kannst nicht die Welt mit der Welt befreundet sein und mit Gott gleichzeitig. Das ist wie einer, der sagt, ich bin für Ukraine und für Russland. Du sagst, das geht nicht. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Das sind Feinde. Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Vielleicht stellst du dir die Frage, warum habe ich so viele Schwierigkeiten in meinem Leben? Warum fehlt mir wirklich tiefe Freude in meinem Herzen? Warum erlebe ich ständig Konflikt? Und dann schaust du dein Leben ein bisschen genauer an und du merkst, naja, wow, eigentlich gehe ich meinen eigenen Weg ziemlich hochmutig vor Gott und erwarte, dass Gott mich trotzdem segnet. Gott sagt uns, was er tut. Er widersteht Hochmütigen, Menschen, die nicht geistlich arm sind. Deswegen, Jesus spricht eine Glückseligpreisungszustand aus. Alle, die selig arm sind oder geistlich arm sind, die sind glückselig. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Warum? Wenn du diese Veränderung in deinem Herzen hast, geistlich arm, trauernd, sanftmütig, nach Gerechtigkeit hungerst und durstest, weil du Jesus verstanden hast und angenommen hast, du erlebst nicht seinen Widerstand, Gottes Widerstand, sondern du erlebst seine Gnade. Das ist Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So, was sollen wir daraus lernen? Vers 7, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt, da haben wir wieder das Wort, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Interessant, wieder Reinheit, hier ist ein geteiltes Herz. Reinigt die Hände, die ihr geteiltes Herzen seid. Fühlt euer Elend, da sind wir wieder bei Trauern, geistlich arm. Trauert und heult, euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Weißt du, es gibt eine große Gefahr, dass wenn wir verstanden haben, dass Jesus alles am Kreuz vollbracht hat, dass wir dann einen Trugschluss daraus ziehen, und zwar, deswegen brauche ich mich nimmer mehr über Sünden zu trauern. Oder deswegen kann ich einfach passiv sein in meinem Leben. Nein, ganz im Gegenteil. Ich will ein reines Herz haben. Ich will den Herrn voll und ganz folgen. Nur Jesus kann unser Herz reinigen. Nur Jesus kann uns ein neues Herz geben. Okay, so wir haben bis jetzt eben betrachtet, was Reinheit ist, was unser Herz ist, was ein schmutziges Herz ist, was ein reines Herz ist und wie wir dieses reine Herz bekommen. Durch Glauben an Jesus Christus. Meine Frage an uns allen heute ist, hast du in Jesus Christus ein reines Herz? Und wenn du sagst ja, wie zeigt sich diese Reinheit in deinem Leben? Wie zeigt sich das? Bist du eine Person, die von Gerechtigkeit und von Wahrheit und von eben Reinheit bezeichnet wird? Weil diese Glückseligpreisung sagt etwas besonders Tolles. Es schließt damit ab, denn sie werden Gott sehen. Kannst du dich erinnern, wie Mose damals am Berg Sinai war und er wollte Gott sehen und sagt, wenn du mich siehst, dann stirbst du. Kein Mensch kann vor mir bestehen, aber ich zeige dir den Rest. Ich gehe an dir vorbei und du wirst dann die restliche Herrlichkeit sehen, ein bisschen von meiner Herrlichkeit, aber mich direkt sehen. Aber hier sagt Jesus, du wirst Gott sehen. Hast du mir überlegt, was das bedeutet? Das Spannende auch ist, ich werde jetzt nicht in das ganze Grammatik hineingehen, aber dieser Verb sehen hat tatsächlich eine besondere Betonung. Es heißt, du wirst eben in einer Art und Weise sehen. Es ist so wie für dich. Du wirst nicht für dich und anderen, für sich selbst und alles anderes, sondern du persönlich wirst diese Erfahrung, dieses Erlebnis genießen, dass du höchstpersönlich den dreiheiligen Gott sehen wirst und nicht stirbst. Ich sehe viele Dinge gerne. Ich finde, wenn man jetzt in den Alpen geht und wandert und diese Berggipfel betrachtet, in der Ferne, oh, das ist ja herrlich. Ich finde das so schön und ich bin nicht mal ein Skifahrer. Die Skifahrer dürfen das jeden Winter genießen und ich tue das nur gelegentlich im Sommer. Aber es ist herrlich, oder? Frisch, groß, mächtig. Oder wenn du jetzt am Strand gehst und du merkst, wie groß der Ozean ist und der Strand ist so breit und weit und das Sonnenuntergang, das habe ich in Italien mit meiner Familie mal erlebt. Wir sind am Abend spät, da war fast niemand da und da waren Muscheln am Strand und du hast dann die Sonne ist da runtergegangen und es schimmert über das Wasser. Das war so schön, das war so herrlich. Vielleicht sagen manche von euch, ja, so wie wenn meine Fußballmannschaft irgendein Pokal gewinnt, wenn ich das sehen könnte, das wäre so schön. Das ist alles nichts. Nichts. Gar nichts. Wir haben nichts gesehen in dieser Welt, das schön ist, im Vergleich zu Gott. Könnt ihr euch erinnern, als Jesus damals auf den Berg hinaufgegangen ist? Und er war da oben und die Verklärung hat stattgefunden. Und er fing an zu strahlen. Die Herrlichkeit Gottes war da. Wow, das möchte ich mal sehen. Diese Herrlichkeit Gottes. Wenn du ein reines Herz hast, du wirst Gott in zwei Facetten deines Lebens sehen. Du wirst als erstes Gott sehen heute. Nicht in dieser Herrlichkeit, aber doch in deinem Alltagsleben in Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 29, die Voraussetzung ist natürlich, Gott als Lamm Gottes, Jesus als Lamm Gottes anzunehmen. Er starb für deine Sünden. Dann siehst du ihn als erstes überhaupt richtig. Johannes der Täufer sagte in Johannes 1, 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Wenn du Jesus nicht so betrachtest, als der Einzige, der deine Sünden wegnehmen kann, hast du ihn nicht wirklich gesehen. Hast du ihn nicht wirklich verstanden. Hast du irgendwas gesehen, aber Jesus nicht. Weil deswegen ist er gekommen. Damit fängt es an, aber damit hört es nicht auf in diesem Leben. Hast du mal die Erfahrung gemacht, dass irgendjemanden, du stehst in einer Gruppe und irgendjemand redet über eine andere Person? Und dann, bevor diese Person das merkt, kommt von hinten genau diese Person und steht da. Und der redet, der spricht einfach weiter und merkt gar nicht, dass der denjenigen, worüber er redet, hinter ihm steht. Das kann gut oder schlecht ausgehen, je nachdem, was gesagt wird. So war eine Erfahrung mal gemacht. Kannst du dir zumindest vorstellen, wie das wäre? Überleg dir, wir haben als Kinder Gottes das Vorrecht, dass wir wissen, Jesus ist immer da. Er verlässt uns nie. Er ist immer im Raum. Er ist immer mit uns. Wir sind nie als Waisen zurückgelassen, wie Jesus sagte. Der Geist Gottes ist dabei. Und wenn du Gott siehst, wenn du Jesus siehst, dann merkst du das auch. Du erlebst das, du verstehst das in jeder Situation, wo du bist. Ich tue das mit dem Herrn. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wo ich hingehe, da geht der Geist Gottes mit. Was ich in meinem Körper hinein tue, muss der Heilige Geist damit zufriedenstellen. Was ich mit meinem Willen eigentlich akzeptiere und wonach ich handle, wird dann auch ein Zeugnis oder ein negatives Zeugnis für den Herrn sein. Positiv oder negativ. Warum? Weil ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Und ich erkenne, ich sehe Gott in meinem Leben in allen Facetten. Er ist nicht einer, der jetzt auf Urlaub ist. Wie Baal damals im Alten Testament, der nicht mit Feuer geantwortet hat. Und der Prophet Elia fängt an, zu eben die anderen zu lästern und zu schmähen und sagt, naja, vielleicht ist er weg, vielleicht ist er auf Urlaub, vielleicht schläft er ein, vielleicht sieht er ja gar nicht, was hier los ist auf dem Berg Karmel. Und deswegen kann er euch nicht erhören und antworten. Nein, Gott ist immer da. Und du siehst ihn und du genießt das, du verstehst, ich bin nicht allein. Du kannst sogar in Einzelhaft sein wegen deines Glaubens und du weißt, Gott ist mit mir da. Und er gibt dir Kraft, um das zu bestehen. Du siehst Gott in deinem Alltagsleben, in deiner Welt. Und es ist manchmal für Christen schwierig oder herausfordernd, oder? Weil wenn du Gott so siehst und dann gibt es andere, die behaupten, Christen zu sein, und sie leben, als ob Gott nicht da wäre. Als ob sie nicht Gott sehen würden. Als ob er nicht zählt. als ob er nebenrangig wäre für das Leben. Das tut dann weh, oder? Das macht, ist auch ein bisschen peinlich. Weil du siehst du nicht? Verstehst du nicht? Wo ist Gott in diesem Bild? Wo ist Gott in deinem Leben? Du wirst, wenn du Jesus kennst, ihn in deinem Alltagsleben sehen. Und das ist eine große, große Freude. Aber du wirst auch eines Tages ihn wirklich mit deinen Augen sehen. Wir leben jetzt durch Glauben, aber wir schauen in der Zukunft. Und 1. Johannes 3, Vers 1 sagt, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Und warum werden wir gleich sein wie Jesus? Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Du wirst Jesus sehen in seiner Fülle. Spannend ist, was dann direkt danach steht. Wenn du verstanden hast, ich werde Jesus eines Tages sehen, von Angesicht zu Angesicht, nicht mehr durch einen Spiegel oder durch, wie in 2. Korinther 3 steht, dass ich nur einen Umriss schwer sehen kann durch das Wort und so weiter. Ich werde ihn direkt betrachten. Vers 3 sagt, und jeder diese Hoffnung hat, reinigt sich. Das heißt, Menschen mit reinen Herzen, die die Hoffnung haben, die sich darauf freuen, Jesus eines Tages zu sehen, sie reinigen ihr Alltagsleben. Und noch einmal, es ist nicht, ich warte Gott, bis du mich reinigst von meinem, was weiß ich, Spielsucht. Ja, ich gehe jeden Tag zur Sportwettbüro und verspiele mein ganzes Monatsgehalt und hoffe, dass ich gewinne dadurch. Aber ich kann nicht aufhören, weil, ja, weißt du was, ich habe nicht diesen Drang gekriegt von Gott. Verstehst du, was ich meine? Also da gibt es kein, hey, ich muss warten, bis Gott das tut. Nein, was ist mein Willen? Was will der Herr? Bin ich bereit, ihm zu folgen? Liebe ich ihm über alles andere? Hebräer 12, Vers 14 sagt, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wow. Ohne die niemand den Herrn sehen will. Der Herr sucht Menschen, die bereit sind, sich selbst zu reinigen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, eines Tages. Und ich möchte damit heute abschließen, weil diese Stelle ist gewaltig. Es ist gewaltig. Überleg's dir, wie wird das eines Tages sein? Die Verklärung haben wir schon erwähnt. Aber überleg dir Jesaja 6, wo der Prophet Jesaja im Gegenwart Gottes gebracht wird. Und da sind die Engel da, die schweben und der Thron, es schwebt, es bebt alles. Es ist ein gewaltiges Ereignis. Und er sieht das. Oder Neue Jerusalem in Offenbarung 21. Da steht, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihrem Scheinen, dass sie in ihr scheinen. Also diese Neue Jerusalem braucht keine Sonne. Warum? Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Wer ist das? Das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegnimmt. Kennst du Jesus? Wenn du ihn kennst, du wirst das sehen. Ich genieße es, Städte zu besuchen. Wir waren in Rom. Interessant, kein Vergleich. Kein Vergleich. Wien, wunderschön, kein Vergleich. Egal welches irdische Land, Jesus war nicht annähernd beeindruckt von diesen riesigen Steinen vom Tempel. Sag, das ist nichts. Wenn du daran denkst, dass die Straßen mit Gold eben, wir können jetzt nicht sagen asphaltiert werden, mit Gold gegoldet werden, so, das wird so häufig sein wie Asphalt heute. Wir können uns nicht vorstellen. Willst du Gott sehen? Willst du seine Herrlichkeit sehen? Dann erkenne, was die Seligpreisungen dir sagen und genieße das und lass dich davon und dadurch motivieren. Und bitte, pass auf, weil entweder hast du diese wunderbare Freude, worauf du heute nicht verzichten willst, Gott in deinem Alltagsleben zu sehen und die Zukunft, die du weißt, kommst und du freust dich extrem darauf. Oder Die andere Möglichkeit ist nicht, naja, dann lebe ich halt ohne das in meinem normalen Lebensrhythmus. Nein, es ist wie der Herr Jesus auch warnte in seinem Gleichnis von denen, die verschiedene Talente bekommen hat, in Matthäus 25, Vers 24 bis 30, wo der unnütze Knecht das, was er von Gott bekommen hat, nicht nützt, begraben hat, dann einfach aufgräbt und zurückgibt und sagte, ich hatte Angst, ich wollte nichts machen, ich habe meinen Willen nicht eingesetzt, ich habe einfach gehofft, dass alles passt. Und da steht im Vers 30, den unnützen Knecht werft hinaus, sagt der Herr, in die Halblicht, in die Dämmerung, in die ein bisschen Herrlichkeit, aber nicht die gleiche. Nein, es steht da, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wir hören jetzt Heulen. Kinder erleben ihre Schwierigkeiten, ist kein Problem. Aber wie denken wir ernst? Glaubst du, das ist unangenehm? Das Kind hat eine unangenehme Erfahrung jetzt irgendwie. Das ist aber nichts. Jesus sagt, ich möchte, dass ihr mich seht, dass ihr Gott seht. Das kannst du aber nur mit einem reinen Herzen. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder siehst du Gott oder du wirst ins äußerste Finsternis für immer getrennt von Gott. Es ist deine Wahl. Was möchtest du? Was möchtest du? Jesus hat alles vollbracht. Nimm das an. Psalm 51, Vers 12. David nach seiner Sünde sagte dann eben, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz. Und tu das nicht mit Zwang, sondern mit riesiger Freude. Herr, nimm weg, was du wegnehmen willst. Stell mich dorthin, wie du das haben willst. Ich will ein reines Herz vor dir, nicht nur in meiner Position in Christus, auch in mein Tagesleben, in meine Lebensweise, in der Heiligung vor dir. Und das Spannende ist, und damit kann man aus der Schrift das wirklich wunderbar zusammenschließen, in 1. Timotheus 1, Vers 5, Paulus spricht Timotheus an und sagt, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Was für eine Liebe? Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. So drei Fragen wie immer. Siehst du Gott in deinem Alltagsleben? Merkst du, wie alle Teile deines Herzens, Emotionen, Willen und Intellekt, alle diese Teile rein sind vor Gott? Oder sage ich mal, dass du offen bist für die Reinigung in deinem Alltagsleben? Es gibt keine verschlossenen Türen in deinem Haus. Wo Gott dir was zeigt, dann greifst du ein. Freust du dich über die Herrlichkeit der Zukunft mit dem Herrn? Nur der Herr Jesus kann uns das geben. Deswegen ist der Reinste ist von allem, Jesus Christus, für dich und für mich am Kreuz gestorben. Und er sagt, lass dich reinigen. Ich habe es vollbracht und lebe dann mir zur Ehre. Hör auf zu kämpfen, hör auf mit den Ausreden und genieße, was auf dich wartet im Glauben und weiß, das ist nicht